zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ich bedanke mich sehr für die freundliche Einführung. Ich habe dieses Thema gewählt, Theologie statt Kirche, weil ich ein ganz bestimmtes Ziel damit verfolge, nämlich auch deutlich zu machen, wie sich Theologie und Kirche verhalten im Laufe der Geschichte. Und das ist eine sehr unterschiedliche Gemeinschaft zwischen beiden, zwischen der christlichen Theologie und den christlichen Kirchen, wenn wir von heute her reden würden. Ich möchte zuerst einen Ausgangspunkt wählen und die Frage stellen, welchen Ausgangspunkt können wir für eine Betrachtung von, in Anführungszeichen, Kirche wählen. Und da habe ich in einem ikonografischen Lexikon folgende Beschreibung gefunden. Die Kirche, lateinisch Ecclesia, bezeichnet zunächst und ursprünglich die Gemeinschaft der Gläubigen unterwegs in Via und unvollkommen. In sie sind aber auch die Verstorbenen und die Gestalten des Heilsplanes eingeschlossen. Die Kirche als irdische Gemeinschaft reicht in ihrer Ausrichtung aus der Vergangenheit über die Gegenwart bis in die Zukunft zur Erfüllung des Heilsplanes, der Heilsökonomie, so Clemens Alexandrinus. Die geistige Kirche erscheint im Gleichnis der Kirchenväter als Schiff, als Leib Christi, als Braut Christi, Symbole der Kirche bei Hugurana. Ihr Wirkungsort und Schauplatz ist die Gottesgesellschaft oder Gottesbürgerschaft, manchmal als eine Art Gottesstaat bezeichnet, das vor allen Dingen bei Augustinus. In der himmlischen Endgestalt der Ecclesia Triumphans erscheint die Kirche als himmlisches Jerusalem, als der Thronsaal, als die Erneuerung des Paradieses, eben als der Himmel. Auch der Kultort der Gläubigen, wir haben es ja auch schon hier gehört, wird Kirche genannt. Sie gilt als Schauplatz, Präsenz, Vertretung und Abbild der geistigen Kirche, so Hugo von St. Victor oder Sugar von St. Denis. Das war jetzt ein Zitat, was ich Ihnen vorgetragen habe, mit ein paar Einsprengseln, die das Verständnis erhöhen sollten. Nun ist die Frage, ob man eine solche traditionsorientierte Beschreibung nicht heute anders formulieren sollte, indem man historische Eindrücke über die Kirche darin aufnimmt. Und da fragt sich Folgendes: Ist Kirche erstens eine apostolische Gründung? Zweitens, ist Kirche eine Art neuer Gesellschaft? Eine Ekklesia ist ja eine Versammlung. Ist Kirche drittens seit Konstantin eine Reichskirche im östlichen oder in westlicher Struktur? Ist Kirche viertens eine hierarchische Kirche, also eine Herrenkirche, Kyriakä nach Kyrios? Ist Kirche fünftens eine klerikale Standeskirche? Ist Kirche sechstens eine Nationalkirche, zum Beispiel den Gallikanismus? Ist zum Beispiel die Wiederherstellung von Notre Dame jetzt ein Nationalsymbol in Frankreich, das man durchaus unabhängig von gläubigen Verehrungen sehen kann? Siebtens, Kirche ist konfessionsverschieden, mindestens eben halt seit der lutherischen Reformation oder der von Zwingli. Missionarische Kirche achtens, sie hat Teil am Kolonialismus und am Rassismus. Neuntens, ist die Kirche so etwas wie mit Gott fürs Vaterland beziehungsweise fürs Wirtschaftswachstum, also in Gott we trust, sozusagen christlich pluralistisch. Und zehntens und letztens, die Vision der triumphierenden Kirche lässt im katholischen Kirchenjahr zwar Raum für büßende Menschen, aber nur wenig übrig für eine büßende Kirche. Der Traktat Kirche als besonderes, eigenständiges, dogmatisches Lehrstück ist katholisch erst eine Folge des Konziliarismus und der Reformation, das heißt auch des Konfessionalismus, und schließlich am Ende im 19. Jahrhundert ein Traktat, der aus der katholischen Reaktion auf die Aufklärung entstanden ist. Man findet zwar bei Thomas von Aquin viel über Kirche, sehr viel, aber was man nicht findet, ist ein eigenständiger dogmatischer Kirchentraktat. Also wenn man die Summa Cum Theologiae aufschlägt und sich das Inhaltsverzeichnis ansieht, dann ist es vor allen Dingen ein moraltheologisches Buch, vor allen Dingen in der Prima Secundae und Secunda Secundae. Und dann kommt ein christologischer Abschluss, bei dem man am Schluss erwarten würde, es kommt jetzt noch ein Traktat über die Kirche, und der kommt aber nicht. Das habe ich gehört, es wäre möglich, dass Thomas vorher verstorben ist, aber ich glaube es nicht. Ich gehe einfach davon aus, dass wir Thomas von Aquin so ein Traktat eigentlich gar kein Thema war. Er hatte die Kirche sozusagen so präsent in allem, was er gedacht hat, als Taktgeber sozusagen. Und er musste nicht die Kirche rechtfertigen, wie man es nach der Reformation dann musste, die eigene seine Kirche, denken Sie an den Titel, den deutschen Titel von Harrington. Seine Kirche, nicht? Und das, auf diese Idee ist Thomas gar nicht gekommen. Der kannte keine ihre oder eure, sondern er kannte nur die Kirche. Dabei schließt sich Kirche durchaus inhaltlich an die Christologie und an die Führung des Heiligen Geistes an, aber natürlich auch bei Thomas an Augustinus De Civitate Dei. Also, ich würde sagen, die bessere Übersetzung ist Gottes Gesellschaft als etwa Gottes Staat. Aber wie ist es heute? Im letzten Jahrhundert setzte Romano Guardini, es wurde glaube ich schon erwähnt, einen besonderen Akzent, indem er 1922 geschrieben hat, die Kirche erwacht in den Seelen. Was Guardini in der Jugendbewegung damals aufwachen sah, war ein Aufbruch nach dem Krieg, das neue Bedürfnis nach Gemeinschaft, nach einem neuen Miteinander, in Anleitung durch die stabil, über den Krieg hinaus stabil gebliebene Kirchen, muss man sagen. Ich kann mich an diese Zeit insofern gut erinnern, als ich Guardini hier noch in München gehört habe, 1962. Und als ich selber die Guardini Lectures in Berlin 2003 gehalten habe. Aber würde ich selbst sagen, die Kirche ist ein Anliegen meiner Seele. Würde Meister Eckhart das sagen? Lassen Sie mich noch mal kurz auf Thomas von Aquin zurückgehen. Es gibt von Martin Grabmann das schöne Buch Die Lehre des heiligen Thomas von Aquin von der Kirche als Gotteswerk. 1903 war das eine Doktorarbeit. Und dieses Buch, wenn Sie das lesen, ist eine Folge des Ersten Vatikanums. Also eine Folge des Ersten Vatikanischen Konzils unter Pius dem IX. Und eine Folge der Kirchenlehre Leos des XIII., der Thomas von Aquin zum hauptsächlichen Kirchenlehrer gemacht hat. Das heißt, wir haben hier einen neuscholastischen Blick auf Thomas von Aquin, in der die Kirche als eine Art Neuschöpfung des Werkes Gottes betrachtet wird. Grabmann verteidigt die Enzykliken Leos des XIII. Mithilfe seiner Zusammenstellung aus Thomas gegen sozusagen akatholische Kirchenvorstellungen, also konfessionell, und als rationales Gegenmittel gegen Säkularismus und gegen die Aufklärung. Demgegenüber kann man nun auf Bernard McGinns wunderbares Buch A Biography of Thomas Aquinas, Summa Theologiae, A Biography of Thomas Aquinas, Summa Theologiae verweisen, das leider nicht auf Deutsch übersetzt ist. McGinn verweist auf die Rezeption des Thomas etwa bei Bernard Lonergan in den USA. Ich verweise hier auf Karl Rahner, auf Edward Schillebeck oder auf Yves Congar. Das sind Theologen des Zweiten Vatikanischen Konzils. Da ist die Kirche Volk Gottes. Oder wie Congar schreibt, un peuple messianique. Die Befreiungstheologen wie Ignacio Ellacuría in San Salvador, 1989 vom Militär ermordet, haben die Vision einer Befreiungskirche in die Zeichen der Zeit eingebracht. Das findet man eigentlich auch in der Enzyklika Paulus VI. Populorum Progressio. Hans Küng in Tübingen hat den Versuch unternommen, Kirche als Gesellschaft neu zu orten. Und Josef Ratzinger hat dem die Entweltlichung entgegengesetzt. Und Johannes Paul II. Setzt die kirchliche Autorität gegen den Kommunismus ein. Thomas hat keinen dogmatischen Traktat über Kirche geschrieben. Ich wiederhole es. Was ist denn dann die Kirche bei ihm? Die Kirche ist bei ihm immer Creatura Verbi. Sie ist also ein Geschöpf des Wortes, der Bibel. Und sie ist zugleich in der Führung durch die Geschichte ein Werk des Heiligen Geistes. Das kann man sehr wohl als scholastischen Konsens zwischen Schriftautorität und rationale Rekonstruktion bezeichnen. Und dieses Zusammensein von Sapientia et Scientia, das ist auch dominikanisch pointiert und das schließt Meister Eckhart, wie ich meine, ein. Für Thomas gilt die Sacra Doctrina. Die Theologie ist es, die die Sacra Doctrina lehrt. Sie lehrt sie natürlich in der Kirche, das heißt von der Kirchenversammlung beeinflusst, von den Ständen in der Kirche beeinflusst. Aber es geht in der Sacra Doctrina nicht darum, einfach in irgendeiner Weise auf die Leitung der Kirche zu schauen, sondern sie von der Bibel her zu entfalten. Die Theologie hat damals eine prominente Rolle in der Kirche. Die Universität Paris steht neben der päpstlichen Kurie. Indem Thomas von Aquin 1323 in Avignon von Papst Johannes dem 22. heilig gesprochen wird und der Pariser Bischof die Verurteilung von 1277 zurückziehen muss, wird die Bedeutung der Theologie auch hierarchisch gestärkt. Für Thomas ist die Kirche eine Standeskirche, im Unterscheidbaren gegenüber zu einer hierarchischen und ständischen Gesellschaft. Geistlich und weltlich sind verschieden, aber sie spiegeln sich auch wechselseitig und sie wirken auf eine recht komplexe Weise zusammen. Auch die Tugendlehre des Thomas, die in der Summe eine große Rolle spielt, unterscheidet und vereinbart zugleich Glaubenslehre und eine aristotelisch rezipierte Ethik. Jedoch nicht als individuelle Bildung und Schulung, das auch, aber nur sehr indirekt, sondern auch als eine Art von der Kirche mit Druck ausgeübte soziale Erwartungshaltung. Wir heute haben das nicht so präsent, weil wir gewohnt sind, nach Immanuel Kant Tugendpflichten und Rechtspflichten zu unterscheiden. Aber trotz der Unterscheidung von Lex Traktat oder Gesetzestraktat bei Thomas und Virtus, also Tugend, ist die Tugend bei Thomas eine soziale Pflichtlehre, vor allem der kirchlichen Laienschulung, und in der kirchlichen Laienschulung hat sie ihr zentrales Gewicht, wenn man sie umsetzt. Zum Beispiel in 1298 der Franziskaner Durandus in seinem Speculum Dominarum, auf Französisch Le Miroir der Noble Dame. Kirche ist aber auch bei Thomas, und da hat, denke ich, Martin Grabmann durchaus recht, ein anderes Wort für Gnade. Denn Kirche ist in diesem Sinne auch innen, spirituell und im Herzen verankert. Das ist eine Tradition, wie wir bei den Kirchenvätern finden. Denn wir können dort feststellen, dass Hugurana etwa sagt, es gibt die Gottesgeburt im Herzen der Gläubigen, in den Symbolen der Kirche. Man muss freilich vor Augen haben, die Kirche im Herzen, von der da die Rede ist, das wäre ja ähnlich wie bei Guardini. Aber das Problem dabei ist, dass das Herz eine andere und nicht so gefühlige Bedeutung hat. Herz und Intellekt sind ja auch bei Meister Eckhart nicht voneinander entfernt. Meister Eckhart nun, das könnte man als erstes sagen, gehört zu einer Theologie, die damals insofern auch eine gewisse Bedeutung hatte, als historisch das Pariser Magisterium an die Seite bzw. in Konkurrenz zur päpstlichen Kurie agiert hat. Bis in den Anfang des 16. Jahrhunderts nahm das Pariser Magisterium der Theologie neben dem Papst und seiner Kurie die Prüfung der Nova et Rara, also sowas wäre ja Meister Eckhart wollte, in der Theologie vor. Meister Eckhart und auch später Martin Luther haben jeweils ihre Auslegungen nach Paris geschickt, beide übrigens nicht mit dem gewünschten Erfolg bei ihren Kollegen. Durch die universitäre Theologie ließ auch König Philipp IV. Von Frankreich, also in der Zeit um 1300, die Lehre von Papst Boniface VIII. Auf Häresie hin überprüfen an der Sorbonne. Und dies empfand dessen Nachfolger Clemens V. als eine ständige Bedrohung der Autorität des Papsttums. Wir sind in dieser Zeit noch nicht in den Festlegungen des 19. Jahrhunderts, das sich vor allen Dingen am Konfessionalismus und auf der anderen Seite am Kampf gegen die Aufklärung, zumindest in der katholischen Kirche, orientiert hat. Nun kann man sich natürlich fragen, wie kommt hier Meister Eckhart da ins Spiel, wo es zum Beispiel darum geht, Theologie zu beurteilen. Und das geschieht durch die Inquisition. Und da er Dominikaner ist, ist er ja von Inquisitoren in gewisser Weise auch mit umgeben. Und das ist schon interessant, dass Meister Eckhart nicht die Kirche als eine Zeit der Ernte gesehen hat. Also wenn man Matthäus 13,30 zugrunde legt, da muss man ja sagen, dass Jesus der Meinung war, man muss die Zeit der Ernte abwarten, ehe man das Unkraut ins Feuer wirft. Und wann ist die Zeit der Ernte? Für Meister Eckhart am Ende der Zeiten. Für die Kirche damals, zum Teil auch für Thomas von Aquin, bereits jetzt. Das ist eine relativ triumphale Vorstellung von Urteilen. Meister Eckhart hat in Avignon mit Theologen darüber diskutiert, ob die Frage, dass Gott erst am Ende der Zeiten über das entscheidet, was gut und böse ist, darüber hat Julie Kasteit einen schönen Artikel geschrieben, und das wurde ihm dann vorgeworfen, dass er gleichsam der Kirche in irgendeiner Weise zu dieser Zeit noch nicht erlauben will, Endurteile zu sprechen. Nur sehr indirekt kann ich also Eckharts Haltung zur Inquisition wahrnehmen, aber ich sehe zum Beispiel auch darin, dass ein Spruch von ihm verurteilt worden ist, wer Gott lästert, der lobt Gott. Und in dieser Zeit von Meister Eckhart sind viele Menschen wegen Blasphemie verbrannt worden, wegen Gotteslästerung. Und wenn Eckhart sagt, wer Gott lästert, lobt Gott, dann sagt er indirekt, er anerkennt doch Gott durch seine Lästerung. Und diese Dialektik, die Meister Eckhart hier an den Tag legt, die wurde von der Pepsi-Kommission verworfen und in der Bulle markiert. Jetzt zitiere ich Ihnen noch einen Satz über Ketzerei bei Eckhart in der Predigt 86, die ich besonders gut kenne, auf Mittelhochdeutsch. Der käme und spräche, er wäre ein Ketzer oder wie man wollte, so der Mensche mit der Gnade übergossen wäre, so stünde er wohl gleich in Liebe und in Leide. Das heißt mit anderen Worten, er kann sich durchaus auf die Seite von jemand stellen, der einen Ketzervorwurf ertragen muss. Nun, ich habe ja gesagt, Theologie statt Kirche. Und da muss man sich natürlich fragen, was ist denn Eckharts Theologie, wenn man auch in der Tradition der Dominikaner und auch in der Creatura Verbi von Thomas von Aquin durchaus sieht, dass Theologie so etwas darstellt wie ein soziales Haus, in dem sich die Menschen bewegen können. Und das sozusagen mit der Kirchenkurie nicht unbedingt immer identisch sein muss. In Eckharts Theologie heißt es zum Beispiel, die Vernunft ist der Tempel Gottes. In den Beschreibungen, die wir aus den mittelalterlichen Texten von Eckhart hervorgenommen haben, hat man nicht so stark gesehen, dass zum Beispiel die Predigt 1, in dem von Tempel Gottes die Rede ist und wie man sich im Tempel verhält und von der Tempelaustreibung auch die Rede ist, dass das durchaus auch eine kirchenkritische Betrachtung ist, die hier vorgenommen wird. Eckhart stellt die Frage, was ist Tempel Gottes? Und er antwortet, Vernünftigkeit ist der Tempel Gottes. Nirgend wohnet Gott eigentlicher, dann in seinem Tempel, in Vernünftigkeit. Düder lebt in sin alleines Bekanntnisse, in ihm selber alleine Bliebende, da nie nicht entgehörte, weil er allein da ist in seiner Stillheit. Vernünftigkeit heißt es an anderer Stelle, nimmet Gott bloß, als er entkleidet ist von Goethe und von Wesener. Das ist auch ganz interessant. Ich habe mich mit der Predigt 66, das heißt die Begegnung Jesu mit der Samariterin, die Eckhart dort, das ist die einzige Stelle, wo eine längere Perikope auf Mittelhochdeutsch übersetzt. Und man kann sehr schön sehen, wie er übersetzt, welchen Schwerpunkt er dann bei der Übersetzung hervorhebt. Und er hebt hervor die Verheißung eines neuen Tempels. In der Begegnung mit der Samariterin ist ja die Rede davon, dass man in Zukunft nicht mehr bloß an den verschiedenen Tempeln in Israel, also Garizim oder im Tempel Jerusalem anbeten wird. Er hat aber die Verheißung des neuen Tempels nicht in irgendeiner Weise mit Rom in Verbindung gebracht. Vernunft und Glaube sind bei Eckhart ein Stern, der zu unterschiedlichen Zeiten anders erstrahlt, aber immer der gleiche Stern bleibt. Ich zitiere: Als der frühe Sterne, nach dem Friedtag genannt ist, Venus, der hat mannige Namen. Als er von der Sonne gart und er aufgart, dann Üsunne, so heißet er ein Morgensterne. Er der Sonne nachgart, also dass die Sonne untergart, so heißet er Abendsterne. Etwenne laufet er ob der Sonnen, etwenne benieden der Sonnen, von allen Sternen ist er allwege gleich nahe der Sonnen, entkummet ihr niemer ferrer noch näher, und meinet ein Menschen, der hierzu kommen will, der soll Gotte alle zieht bi und gegenwärtig sehen, also dass ihn nicht von Gotte müge gefährden, weder Glücke noch Unglücke noch kein Kreature. Also diese Stabilität, die hier gezeigt wird, und diese Variabilität, die zugleich darin besteht, dass der gleiche Stern Abendstern und Morgenstern sein kann. Das heißt, dass das, was in der Schrift steht, das, was also sozusagen die Theologie als Morgenstern ausmacht, dass das zugleich der Abendstern ist, wenn die Eule der Philosophie am Abend fliegt, das hat er nicht gesagt, aber das sieht man dann sozusagen als Bild vor sich. Also Sapientia et Scientia, die Gotteswissenschaft. Das ist aber, denke ich, schon eine Übereinstimmung, die Eckhart weiterhin mit Thomas von Aquin hat. Alles Werden setzt nämlich göttliches Wirken voraus. Die trinitarische Schöpfung löst sich in der Zeit ein. Bei Eckhart ist das stärker eine Heilsökonomie, das heißt, es ist etwas von der Schöpfung aus gleichsam vertikal über die Heilsgeschichte, die gleichsam zentralisiert ist im Jesusereignis, auf uns herabkommt. Bei Thomas wird das nacherzählt, entsprechend den biblischen Texten. Kirche ist in diesem Kontext nur als Creatura Verbi, und wie gesagt, das gilt auch für Thomas, als Geschöpf des Wortes denkbar. In diesem Sinne projektiert Eckhart im Johannesevangelium anhand der Apostelfiguren, anhand Petrus, Johannes und Paulus, das Evangelium in die verschiedenen Repräsentationen von Kirche, ohne jedoch diese variable Kirchenstruktur als solche zu hypostasieren. Interessant ist freilich, im Unterschied zu Thomas gibt es bei Eckhart kein Contra Gentiles, also kein Werk, das sich mit der Lehre der Heiden, heidnischen Philosophen, direkt auseinandersetzt. Er zitiert, und das denke ich können alle nachverfolgen, sowohl die heidnischen Philosophen als auch die christlichen Theologen als Autoritäten. Und das hängt damit zusammen, dass er stark die Schöpfung als den Urakt des Wortes sieht, ein Urakt, der sich am Anfang des Johannesevangeliums wiederholt. Wenn man Eckhart also verfolgt, dann kann man sagen, die Kirche ist so etwas, was der Theologie ausgeliefert ist als Sacra Scientia. Und die Theologie hat noch die Möglichkeit, in diesem Dialog das eine oder andere so zu sagen, dass die Kirche dadurch gestaltet wird. Wie wird denn die Kirche dann gestaltet? Spirituell heißt das, die Kirche ist so etwas wie das innere Reich Gottes, das der Mensch, jeder für sich, entfalten kann. Natürlich muss man auf der einen Seite sagen, die Standeskirche, das ist der Außenblick in die Kirche. Aber das Reich Gottes, das ist der Innenblick in die Seele des Menschen, in dem gleichsam eine neue Form von innerer Erkenntnis ermöglicht wird. Und diese neue Form von innerer Erkenntnis, da begegnet Eckhart auch den Menschen seiner Zeit, die versuchen spirituell diese innere Erkenntnis, wir sprechen heute gelegentlich ja von Mystik, zu erringen. Da kommt nun Marguerite Porret mit ihrer Kirchenkritik ins Spiel. Denn Marguerite Porret, die ja zeitgleich ist mit Meister Eckhart, unterscheidet die kleine Klerikerkirche von der großen Laienkirche. Die Übersetzerin Alan Babinski, ich finde die englische Übersetzung besonders schön von dem Miroir der Simple Samen, also vom Spiegel der einfachen Seelen, sie fasst zusammen, Marguerites Betrachtung ist above the law, but not contrary to the law. Das heißt, sie führt über das Gesetz hinaus, also über die Regulierung, die auch durch Tugenden erfolgt, hinaus, aber sie ist im Gegensatz zum Gesetz und den Tugenden. Also sie wird zwar wegen Leugnung der Tugenden verurteilt, aber diese Leugnung der Tugenden findet sich nirgendwo, sondern gewinnt nur einen Abstand, indem sie sagt, das Wichtigste sind die eigentlichen Tugenddamen und das sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Wenn die Tugenden in der Liebe konzentriert sind, meint Marguerite, dann umfassen sie von innen heraus alle anderen Tugenden. Eine besondere Bedeutung hat aber auch bei Marguerite die Gerechtigkeit. Nicht nur bei Eckhart spielt die Gerechtigkeit mit in die theologischen Tugenden, also Glaube, Hoffnung und Liebe, mit hinein. Wie bei Eckhart scheint Marguerite an einer Stelle die theologischen Tugenden zu erheben und zu sagen, ich zitiere, wie Gerechtigkeit und Erbarmen und Liebe zu der Seele kommen, nachdem sie aus ihrer Kindheit herausgetreten ist. Die Kindheit, das ist die Zuordnung an die Stände. Marguerite spricht von den vernichteten Seelen, und wenn man bei Eckhart diese vernichteten Seelen sucht, hat man einen anderen Ausdruck, nämlich die Abgeschiedenheit. Marguerite sagt sarkastisch, das richtet sich gegen die kleine Kirche, warum sollte die Kirche diese Seelen kennen? Die heilige Kirche könnte sie nur dann vollkommen erkennen, wenn die heilige Kirche in ihren Seelen wären. Da haben wir fast den Anklang an Guardini, den ich eingangs erwähnte. Doch kein geschaffenes Ding hat Zutritt zu ihren Seelen, außer Gott allein, der die Seelen erschuf. Also kennt niemand solche Seelen außer Gott, der in ihnen ist. Also gerade das Innensein, die Innenstruktur soll auch ein Mündigwerden der einzelnen Christen und Christinnen sein. Das heißt, der Geist ist innen. Der Geist ist Freund und Geliebter, jedenfalls bei Marguerite. Und die Struktur der Kirche ist eher in außen. Und dass sie in Gebäudestrukturen, wir haben es ja in einem anderen Referat gehört, dass sie in Gebäudestrukturen vor allen Dingen zum Ausdruck kommt, macht das in besonderer Weise deutlich. Marguerite wendet sich freilich gegen die Scholastik und fasst die Scholastik in der Figur einer Raison, also nicht Intellekt, sondern Raison zusammen. Das heißt, sie wendet sich bei der Scholastik gegen die äußerlich hierarchische Jurisdiktionsgewalt, die sie sowohl in der Theologie als auch in der Kirche finden kann. Deswegen unterscheidet sie die beiden Kirchen, eben die kleine Klerikerkirche und die große Laienkirche. Die kleine Kirche ist die tatsächliche Kirche mit ihren Einschränkungen durch Hierarchie, durch Jurisdiktion, durch Vereinheitlichungsdruck. Klein meint hier auch in gewissem Sinne kleinlich. Die große Kirche ist die großherzige Kirche, die ihre Heilsvermittlung als Angebot versteht, nicht als Zwang. Die Individualisierung der Glaubensvergewisserung in einer Spiritualität, also die Intensität religiöser Erfahrung, toleriert, ja nicht nur toleriert, sogar pflegt, anerkennt und stimuliert. In den spirituellen Bewegungen zur Zeit Eckharts war mehr vom Geist die Rede, als dass die Oberen in den hierarchischen Etagen zulassen wollten. Im 12. und 13. Jahrhundert bildete sich die Bewegung Brüder und Schwestern des Geistes innerhalb und außerhalb des Franziskanerordens. Die Aufnahmen in die Orden wurden vom Papst zu dieser Zeit geschlossen. Daher wurden diejenigen, die sich trotzdem an die Stelle dieser Orden um diese geistige Präsenz auf der Straße bemühten, sie wurden verfolgt. Und in ihrer bunten Bewegung gab es zwei problematische Dogmen. Problematisch, das sage ich jetzt als Kommentar. Erstens das apokalyptische Dogma, das in der bestehenden Kirche mit der Apokalypse so etwas wie ein neues Babylon sah. Und zweitens das gleichschaltende Dogma, das jede theologische und moralische Führung verwarf. Da wir immer nur das Wenige aus der Geschichte wissen, in das die Mächtigen, die diese Bewegung des Geistes verfolgten, ihre eigenen Interessen eingefügt haben, ist bei jeder Verketzerung ein großer Anteil der Selbstlegitimierung durch die Inquisition und durch ihre gewalttätigen Mittel zu vermuten. Dennoch, es gab diese Widerstandsbewegung und sie hat sich gern mit einfachen Worten geschmückt, wie zum Beispiel das Pauluswort in 1. Thessalonicher 3,17, wo der Geist ist, da ist Freiheit. In der Inquisition wurde darüber nur gelächelt, denn die Freiheit des Geistes schwächte die Herrschaft der Kleruskirche von oben nach unten ab. Als Prophetie, also als folgenloser Traum bei frommen Visionärinnen, konnte man den Geist gern zulassen, denn solche Träume erfrischten das Gemüt und förderten emotionale Bindungen. Am besten ließ man sie zu, indem man sie durch die Inquisition begleitete und überwachen ließ. Dabei entstand so etwas wie die gefilterte Süße der Mystik. Nun ist das gerade bei Marguerite Porret deswegen schiefgelaufen, weil sie sich nicht unter klerikalgeistlicher Betreuung befand. Mechtel von Magdeburg wäre das Gegenbild. Mechtel von Magdeburg ist nicht verfolgt worden, obwohl sie den Abschied von den Tugenden als Disziplinierung auch verkündet hat. Das war, weil sie sozusagen gleichzeitig bereit war, mit einem Beichtvater ihre Offenbarungen abzusprechen und genehmigen zu lassen. Kein Problem, aber Ähnliches finden wir bei Margarete nicht. Fragen wir denn, wenn es schon um den Geist geht und um diese Bewegung des freien Geistes, fragen wir dann Meister Eckhart, was ist seine spirituelle Auffassung des Geistes? Der freie Geist, heißt es im Traktat von Abgeschiedenheit, der freie Geist steht in rechter Abgeschiedenheit. Dessen Geist, der abgeschieden steht, dessen Adel ist besonders groß. Sie merken deutlich, dass das auch eine Ständekritik ist, die man bei Eckhart an mehreren Stellen findet. Meister Eckhart sagt also, der Geist wirkt vor allem in der Abgeschiedenheit des Menschen. Wie übersetzen wir das heute? Mindestens so weit, dass wir sagen können, das ist eine Art von Selbstzurücknahme. Aber je höher der Stand, umso größer das Bedürfnis nach Selbstzurücknahme. Verstehen wir Abgeschiedenheit als völlige innere Gelöstheit vom eigenen Selbst, von der Eigenschaft, dann finden wir dies außerhalb des erwähnten Traktates vor allem bei Marguerite Porret, und zwar als Selbstzurücknahme und als Selbstauslieferung. Meister Eckhart verbindet den Heiligen Geist nicht mit der Kirche. Man stößt bei ihm hingegen auf den Geist in der theologischen Reflexion, den Geist als Garanten der Wahrheit, den Geist, der in der Abgeschiedenheit erfasst und gelebt wird. Wir finden sehr schöne Stellen bei Meister Eckhart, vor allem in seinen lateinischen Predigten, indem er den Heiligen Geist durchaus als die Führung auch einer sozialen Gemeinschaft betrachtet. Es geht nicht nur um die innere Form, in der der Heilige Geist in dem einzelnen Menschen wirkt. Aber die Frage ist, wie wird der Geist vermittelt? Ist da die Grenze durch die Kirche gesetzt? Aber der Meister Eckhart ja lehrt, dass Schöpfung und Menschwerdung auf der gleichen Linie liegen, dass also die Menschwerdung so eine Art christologische Erneuerung der Schöpfung darstellt. Wenn er sozusagen die ersten Worte der Genesis und die ersten Worte des Johannesevangeliums zusammendenkt, dann sieht man hier, dass er sehr wohl davon ausgeht, dass es auf alle Menschen ankommt. Wenn du dem Menschen jenseits des Meeres mehr Gutes gönnst als deinem Freund, steht es um dich nicht recht. Jenseits des Meeres? Jenseits des Mittelmeeres? Wer lebte da? Dennoch kann man sagen, dass Kirche bei Meister Eckhart als sakramentale Feier sehr schön in der Verbindung von alter und neuer Schöpfung präsent ist. Ich glaube, darüber ist auch von einigen Vorrednern einiges gesagt worden. Es heißt zum Beispiel bei der Hochzeit von Kana in ihrem Kommentar im Johannesevangelium, je stärker eine wirkende Kraft ist, desto weniger Zeit braucht sie, um ihr Werk zu wirken und zu vollenden. Je mehr also die Kraft des Akteurs zunimmt, desto mehr nimmt die Zeit für die Aktion ab und der Raum erweitert sich, in welchem die Aktion geschieht. Wir sehen zum Beispiel in der Natur, dass innerhalb einer Zeiteinheit aus einem winzigen, formlosen Samenkorn ein enorm hoher und breiter Baum wächst, die Senfkorngeschichte, mit vielen Zweigen, Blättern und Blüten und Früchten. Was also ist erstaunlich, wenn Gottes unendliche Kraft wirkt und aus dem Wasser, beim Hochzeit von Kana, und aus dem Wasser augenblicklich Wein entstehen lässt oder auch in anderen wunderbaren Fällen augenblicklich wirkt. Also Eckhart geht davon aus, die Verbindung zwischen Schöpfung und Erlösung ist nur eine kurze Zeit. Und diese kurze Zeit kann verkürzt werden, kann von Jesus Christus verkürzt werden. Das ist eine Art von Neuschöpfung, die durch die Menschwerdung geschieht. Ich zitiere weiter, denn alle Kraft und alle Aktion können ohne die Kraft des ersten Prinzips, nämlich Gottes, überhaupt nichts wirken, sondern wären tot und erloschen. Was ist also erstaunlich daran, sagt Eckhart, wenn Christus in einem Augenblick Wasser in Wein verwandelt, wenn wir alle, insofern wir gläubig sind, voraussetzen, dass Gott Himmel und Erde aus dem Nichts erschaffen hat. Man kann diese Geschichte weiter verfolgen auf der sakramentalen Ebene. Das hat ja Martina Rössner noch vor sich, uns das vorzutragen. Es heißt dann, was von der Gestalt des Brotes im Abendmahl gesagt wird, ließe sich auf den Wein übertragen. Ein sakramentales Zeichen, das die Wirklichkeit auf den Ursprungsakt Gottes hin verdichtet, worin also Schöpfung und Erlösung zeitlos eines sind. Ausgang und Rückkehr in den Ursprung in einem Zeichen fallen zusammen. Und der Sakramentenempfang ist dann ein innerer Erkenntnisakt dieses Zeichens auf der Basis des Glaubens. Eckhart ist, ohne dies in seiner Zeit einer selbstverständlich kirchlichen Umwelt ausdrücken zu müssen, bei der Kirche, wenn er in sakramentaler Weise von der Schöpfung spricht. Aber er errichtet keine Trennung zwischen Kirchensein und Menschsein. Vor allem nicht in der Ethik. Ich habe es schon zitiert. Wenn du einem Menschen neben dir mehr Gutes gönnst als jemanden, der jenseits des Meeres lebt, dann steht es um dich nicht recht. Eckharts Schriften sind also für mich ein Senfkorn, ein Granum Sinapis der religiösen Erfahrung, aber zugleich auch ein frühes Dokument der ungeteilten Menschenwürde und damit auch der universalen Menschengerechtigkeit. Dankeschön.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.